Willkommen zu Digitalwandler, dem Podcast von CGI. Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen der digitalen Transformation. Gemeinsam beleuchten wir, wie Technologien, Menschen und Prozesse zusammenfinden, um echten Wandel zu gestalten. Hier kommen Menschen zu Wort, die aus IT mehr machen als nur Technik, nämlich Fortschritt, der wirklich zählt. Viel Spaß mit der Folge!
Herzlich willkommen beim Digitalwandler. Ich bin Philipp und will in diesem Podcast erfahren, wie es um die Digitalisierung in Deutschland steht. Dafür lade ich mir alle zwei Wochen Expertinnen und Experten ins virtuelle Studio ein, die mir meine zahlreichen Fragen zu Best Practices und ungenutzten Chancen der Digitalisierung beantworten, mir aber auch verraten, wo noch Verbesserungsbedarf besteht. Heute geht's um das Thema Agentic Orchestration. Das ist, ganz kurz gesagt, eine Weiterführung von Agentic AI. Dabei geht es um die Koordination mehrerer autonomer Agenten, die dann eigenständig Aufgaben erledigen. Über Agentic AI und wie sich KI-Prozesse allgemein strukturiert einführen lassen in Unternehmen, darüber haben wir in diesem Podcast bereits öfter gesprochen. Also falls du da irgendwie noch Fragen hast, dann schau gern in die Episodenliste. Und über das Thema Agentic Orchestration spreche ich heute mit Yannick Bergjahn. Yannick arbeitet als IT-Berater und unterstützt seine Kunden bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Aktuell beschäftigt er sich mit der Integration von KI in diesen Geschäftsprozessen und dabei eben auch mit dem Thema Agentic Orchestration. An der Stelle sage ich erstmal, hi Yannick, schön, dass du da bist.
Hi Philipp, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Yannick, ich fange mal ganz generell an. Kannst du mir nochmal kurz erklären, was verbirgt sich denn hinter dem Begriff Agentic Orchestration genau?
Ja, klar. Ich finde, man sollte immer bei der Basis von allem anfangen. Also ich glaube, jeder kennt GenKI, also das Basismodell des Ganzen. Also man erzeugt Inhalte aus einem Prompt, jeder kennt es, jeder nutzt ChatGPT. Man hat eine Frage, das Ganze findet rein reaktiv statt. Man hat aber kein wirkliches Gedächtnis über die Anfrage hinaus, keine Werkzeugnutzung und keine eigene Handlungsfähigkeit. Und die Weiterführung des Ganzen ist dann Agentic AI, wie du gerade ja auch schon sagtest. Agentic AI nimmt genau dieses Modell, also diese Basis, und packt es letztlich in eine Schleife. Also man hat eine Art von Wahrnehmen, Planen, Handeln, Beobachten und dann entsprechende Werkzeuge, die angebunden sind und halt Gedächtnis, ein Kontext, der damit herschwingt. Und daraus wird dann letztlich ein Agent, der halt etwas tut, anstatt halt einfach nur zu antworten. Und die nächst höhere Ebene wäre dann halt Agentic Orchestration. Also man koordiniert mehrere solcher Agenten, kann auch ein Mensch noch mit dabei haben, aber natürlich auch andere Systeme und legt halt Schritt für Schritt fest, was ist halt starr, also deterministisch, oder was ist halt dynamisch, also wo der Agent dann selbst entscheidet, was er tut und was er nicht tut. Letztlich merke ich mir das immer so ein bisschen daran, die generative KI ist der Motor, Agentic AI ist das Auto und die Orchestration sind dann letztlich so die Leitplanken für das Ganze, Ampeln und sonstige Regeln, die so in dem Kosmos unterwegs sind.
Ja, das ist ein schönes Beispiel. Danke für das Bild. Bei Agentic AI ist es ja so, dass wir immer sagen, man hat einen Agenten, der dann für ein spezielles Thema doch zuständig ist. Kann ich dann mit Agentic Orchestration mehrere Agenten, die für unterschiedliche Spezialthemen sind, miteinander verknüpfen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, durchaus. Also letztlich kommt es natürlich immer auf den Anwendungsfall an. Also wie sinnhaft ist es, dass jetzt genau in diesem Fall mehrere Agenten an unterschiedlichen Themen arbeiten? Aber es kann natürlich schon so sein, dass man verschiedene Bereiche hat, die abgedeckt werden müssen. Der eine Agent kümmert sich um Einsatzort A, der andere Agent kümmert sich um Einsatzort B. Vielleicht sogar braucht dann ein dritter Agent den Output aus diesen beiden. Das ist alles denkbar und alles möglich. Die Komplexität steigt natürlich, die Nachvollziehbarkeit steigt natürlich. Für den Anfang, denke ich, sollte man in kleinen Schritten vorausgehen, bevor man dann ein Riesensystem baut, was letztlich dann nachher keiner erklären kann und verstehen kann.
Dann wäre die nächste Frage, welche Aufgabe hast denn dann du, der diese miteinander verknüpften Agenten koordiniert? Also wie genau schaut deine Aufgabe aus, wenn du auf dein System an Agenten schaust?
Also letztlich ist es so, man hat natürlich immer eine gewisse Fachlichkeit im Hintergrund, die natürlich führend ist. Das heißt, ein Fachprozess hat natürlich Regeln und Abläufe, die entscheidend sind, dass man nachher den gewünschten Output erzielt. Das heißt, ich unterstütze konkret dabei zu schauen, wie konzeptioniert man die Werkzeuge, die Tools, die dieser AI-Agent dann letztlich nutzen darf und was für Guardrails bestehen da. Also wenn sich der Fachbereich jetzt vorstellt, dass in bestimmten Fällen immer ein Mensch drauf schauen muss, dann modelliere ich es entsprechend so, dass letztlich der AI-Agent stoppt, wenn beispielsweise bestimmte Fälle eintreten. Das heißt, es wandelt sich manchmal etwas von dem typischen deterministischen Prozessabläufen, die man sieht, zu einer Übersicht von verschiedenem Tooling, worauf der Agent Zugriff hat und was für letztlich Guardrails er bei diesen verschiedenen Toolings halt hat.
Du machst das ganze Thema ja bei einer Bank, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie gehst du denn vor, wenn es darum geht, zu überlegen, welche Prozesse sich für das Thema eignen? Wie geht ihr da vor, um einfach zu entscheiden, wo ihr anfangt?
Also letztlich ist es halt so, dass oftmals die Bank selbst mit konkreten Ideen um die Ecke kommt. Ich empfehle trotzdem, dass man in einem Workshop mit vielleicht auch verschiedenen Fachbereichen einfach mal Einsatzfelder identifiziert und diskutiert, weil nicht jeder Prozess eignet sich vielleicht tendenziell direkt gut als Prozess, wo KI Einzug finden sollte. Es gibt Prozesse, die sind so deterministisch, die sollte man so lassen, wie sie sind. Die führen genau diesen Zweck auf. Da lässt sich keine Performance-Verbesserung ermöglichen, sage ich mal, dass man gegebenenfalls schnellere Durchlaufzeiten dadurch erzielt. Aber ich finde immer so typische Prozesse, so Backoffice-Tätigkeiten, beispielsweise Mails sortieren, Mails kategorisieren, Mails klassifizieren. Ich finde, das sind immer schöne Bereiche, wo man anfangen kann, weil die sich auch letztlich gut überwachen lassen und oftmals halt noch nicht die Riesenkomplexität mitbringen. So kann man halt das als Einstieg nutzen und schauen, dass man sich dann von Fall zu Fall weiterhangelt.
Was ist denn so eigentlich dein einer Lieblingscase, wo du sagst, okay, da habe ich selber auch richtig gemerkt, welche Vorteile Agentic Orchestration mit sich bringt?
Also Lieblingscase würde ich per se sagen, habe ich jetzt keinen expliziten. Ich finde halt, was immer sehr anschaulich ist, wenn ich auch Kundendemonstrationen mache, halt einfach mal zu zeigen, was kann so ein System, mag ich immer dieses Mail-klassifizieren Beispiel, also eine Mail kommt rein für eine Kundenanfrage, ein Kunde A möchte einen Kredit über Summe X haben und der Agent geht halt hin, lädt erstmal vielleicht vergangene Konversationen, vielleicht hat der Kunde schon mal vorher mit einem Agenten geschrieben oder mit einem Kundenberater auch, also liest erstmal den Kontext ein und hat dann letztlich seinen Tooling und seine Systeme, wo er gewisse Dinge abfragt und entscheidet dann halt nachher darüber, gibt es einen Kredit oder gibt es keinen Kredit. Oder informiert vielleicht, stellt Rückfragen, wie auch immer, also geht verschiedene Schritte. Und am Ende, bevor es halt diesen Kredit, bevor der vergeben wird oder nicht vergeben wird, muss halt nochmal dann der Bankmitarbeiter draufschauen, kann es bestätigen, kann es ablehnen und kann beispielsweise die E-Mail reviewen. Und ich finde, das ist für mich so ein ganz basic Case, den man halt auch wirklich losgelöst von allen Systemen drumherum halt mal aufbauen kann. Camunda selbst bietet ihn auch an als sogenannten Blueprint in der Plattform und damit kann man sehr schön sehen, was ist alles möglich und auch je nachdem, was für Mails man schreibt, wie er sich an was erinnert, ob er sich an was nicht erinnert und so sieht man halt, wann stellt er Rückfragen, mal stellt er keine Rückfragen, man hatte alle Infos, man hatte alle Infos nicht. Also man sieht da sehr schön, wie dynamisch das Ganze ist im Vergleich zu einem starren Prozess, der dann sagen würde, X und Y zusammengerechnet, nee, Kredit, nein oder wie auch immer. Also dann müsste der Bankberater nochmal nachfragen oder er müsste nochmal eine Mail hinterher schicken, ey, mir fehlen dir noch deine Ausweisdokumente. Da kann man verschiedene Dinge mit implementieren und das finde ich immer ganz schön.
Ja, das kam mir auch gerade in den Sinn. Dann spare ich mir als Bankmitarbeitender natürlich auch wahnsinnig viel Zeit, wenn der Agent einfach alle fehlenden Informationen anfordert. Aber wie ist denn dann das auf Kundenseite, die Akzeptanz oder wie verändert sich da die Akzeptanz, wenn ich als Kunde vielleicht mitbekomme, dass ich ja gar nicht mehr mit dem Bankmitarbeitenden, den ich seit 10 Jahren kenne, gerade kommuniziere, sondern mit dem neuen Agent, der da eingesetzt wird?
Also ehrlicherweise habe ich da keine Erfahrungswerte, wie das dann konkret aussieht, weil ich mich dann vorweg mit den technischen Themen beschäftige, die da im Hintergrund passieren und mit dem Fachbereich, ich sag mal, die Guardrails definiere, die dann da stattfinden. Ich könnte mir vorstellen, dass es je nachdem natürlich unpersönlicher wird. Es liegt aber, glaube ich, auch so ein bisschen daran, wie man mit dem Ganzen umgeht. Also der Kunde sollte natürlich darüber informiert werden, dass in den Teilen des Prozesses KI Einzug findet und dass auch Kommunikation über die KI läuft. Aber nichtdestotrotz kann man es natürlich noch so handhaben, dass ein menschlicher Ansprechpartner oder Kundenberater diese Mails unterzeichnet, der letztlich dann auch für Rückfragen zur Verfügung steht oder der dann auch die finale Entscheidung bei sowas trifft, weil die KI dann, ich sag mal, nur unterstützend tätig ist. Wenn das Ganze komplett autonom stattfindet, was sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle schon passiert, mir aber so in meinem Umfeld nicht bekannt ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es komisch ist in irgendeiner Art und Weise, wenn einfach nur ein System darüber entscheidet, obwohl es ja eigentlich immer das System ist und nur noch mal ein Mensch es abnickt, oftmals.
Ja, also ich denke, das kommt natürlich auch aufs Umfeld an. Also ich selbst habe tatsächlich vor kurzem mal das erste Mal bei einem Arzttermin ausmachen mit einer KI telefoniert, die den kompletten Prozess mit mir durchgegangen ist und den Termin automatisch mit mir gebucht hat und alles. Da fand ich es jetzt überhaupt nicht schlimm, sondern habe mich eher im Gegenteil gefreut, weil ich nicht so lange in der Warteschlange hing. Aber ja, wie gesagt, ich denke, das kommt auf das Umfeld und den Einsatzzweck an. Beim Prozessdesign oder bei der Prozessentwicklung geht es ja auch immer darum, wie kann ich einen analogen Prozess so anpassen, dass er digital Sinn ergibt. Also ein ganz beliebtes Beispiel ist ja von wegen, wenn ich einen schlechten analogen Prozess einfach 1:1 digitalisiere, dann habe ich halt einen schlechten digitalen Prozess. Und mittlerweile ist ja auch bekannt, dass ich nicht einfach meine digitalen Prozesse einfach nehmen kann und da KI mit reinbauen kann, sondern dass ich überlegen muss, wie kann ich KI sinnvoll in den Prozess einbinden und dafür manche Prozesse auch nochmal wieder komplett neu denken muss. Wenn ich jetzt aber nicht nur über generative KI nachdenke in den Prozessen, sondern eben über komplette Agentic Orchestration Systeme, wie verändert denn das dann das Prozessdesign? Also wie musst du oder wie würdest du herangehen an die Prozessentwicklung, wenn du schon überlegen willst, ob du später verschiedene Agenten da einbauen kannst?
Also letztlich würde ich versuchen, das Thema mit Hilfe des Fachbereichs komplett neu zu denken. Weil natürlich ist es so, dass man oftmals auch fachlich gesehen verschiedene Schritte hat und es gibt einen gewissen Grundprozess, der entsteht und oder entstanden ist mal vor einer Zeit und der wurde vielleicht mal digitalisiert und auch und wenn er digitalisiert wurde zu diesem Zeitpunkt, dann wurde er sicherlich auch nochmal wieder angepasst und darauf abgestimmt, dass er entsprechend zu den richtigen Zeiten an den richtigen Orten die verschiedenen APIs beispielsweise abfragt und Daten dann weiterverarbeitet. Und letztlich ist es halt so, dass der KI-Agent oder die KI-Agenten, die wir nutzen, können ja gewisse Dinge in unterschiedlichsten Reihenfolgen abarbeiten. Letztlich kommt es ja nachher nicht so wirklich darauf an, wann er was tut, sondern eher, was er dann am Ende für ein Output generiert. Der ist entscheidend. Und dadurch ist es natürlich so, dass man von Grund auf an die Dinge dann halt einfach neu schneiden sollte und neu denken sollte und sich die Gedanken machen sollte, was vielleicht kann jetzt KI-Agent A machen, was kann KI-Agent B machen? Ist es entscheidend, ob die das gleichzeitig machen oder nacheinander? Bauen die aufeinander auf, bauen die nicht aufeinander auf? Das heißt halt, man sollte halt nicht einfach versuchen, irgendwo KI reinzuschmeißen, um zu schauen, oh ja, das ist jetzt cool, wir haben KI hier in diesem Prozess. Nein, man sollte halt einfach wirklich sich Grundsatzgedanken machen und sagen, okay, ist es sinnvoll, da KI einzusetzen? Und wenn ja, sollte man es aus meiner Sicht neu denken und neu ansetzen.
Alles klar, du hast ja gerade gesagt, es geht dann vor allem auch um den Output der Agenten. Und da gibt es dann ja doch viele Beispiele für Fehlentscheidungen, wo Agenten vielleicht nicht den Output geliefert haben, den die User sich erwünscht haben. Also im privaten Bereich ist da ja Anfang 2026 ganz viel OpenClaw durch die Medien gegangen, der irgendwie die Konten von Privatpersonen leergeräumt hat, nachdem die ihm Zugriff drauf gegeben haben. Oder auch bekannt sind zum Beispiel die Experimente von den Anden Labs. Also die Anden Lab, die entwickeln verschiedene KI-Systeme, denen sie unterschiedliche Aufgaben geben. Ein Experiment, das sie zum Beispiel hatten, war, dass eine KI einen Getränkeautomaten leiten sollte. Das war bereits letztes Jahr, also 2025. Spoiler, der Getränkeautomat oder die KI ist pleite gegangen. 2026 hat die Anden Labs das weiterentwickelt und dann ein AI-Café eröffnet, wo eine KI das Café leitet quasi. Aber auch da wurden zahlreiche Herausforderungen bekannt. Eine ganz verbreitete Headline in dem Zusammenhang war, glaube ich, dass die KI dann irgendwie 6000 Servietten, aber kein Brot bestellt hat. Und wenn ich solche Headlines lese oder solche Nachrichten man mitbekommt, du machst es ja bei Banking. Bei Finanzinstituten werden Gen-AI und agentische Systeme ja nochmal kritischer diskutiert, weil da, klar, da können Halluzinationen oder auch mangelnde Erklärbarkeit oder irgendwelche Probleme bei Datenschutz oder so, glaube ich, kann sich jeder denken, wie schwerwiegend das sein kann, da Fehler zu machen. Also wie gehst du denn mit solchen Risiken um oder wie kann ich als Unternehmen mit solchen Risiken umgehen?
Also grundsätzlich ist es so, dass gerade bei diesen genannten Beispielen meines Wissens nach die AI-Agents quasi ohne Guardrails unterwegs waren. Also ich glaube, sie hatten mehr oder minder Handlungsfreiraum in ihrem Kosmos und konnten die Entscheidung treffen, was sie halt gerade für richtig halten. Und ich denke, das ist auch einfach ein gutes Beispiel zu sehen, was passiert, wenn man halt diese Guardrails nicht implementiert. Und das ist natürlich gerade im Finanzsektor entscheidend. Ich meine, es gibt den EU-AI-Act, das bei Hochrisikosystemen ein Recht auf Erklärung und Nachvollziehbarkeit besteht. Da gibt es noch verschiedene andere Anforderungen, auch von der BaFin und, die da unterwegs sind. Und ich sag mal so, Agentic Orchestration funktioniert halt nachher nur, wenn es halt diese Leitplanken gibt, weil dann kann ich das Ganze koordinieren und entsprechend orchestrieren, weil ohne dessen würde es diese Koordination halt nicht geben, dann würde der Agent machen, was er halt für richtig hält. Und da ist es halt einfach wichtig, diese Guardrails halt gut zu definieren und ich denke auch von Zeit zu Zeit einfach zu verbessern. Es ist nicht so, dass man von heute auf morgen dann da starr die richtigen Guardrails drin hat, sondern das ist auch ein Prozess, genau wie man heutzutage Prozesse entwickelt, auch noch Legacy-Prozesse entwickelt, mit Logik versieht, muss man halt schauen, dass man halt entsprechend diese Guardrails halt anpasst, sodass halt der Agent nur handelt in einem gewissen Maß oder Vorschläge macht oder weiß, er muss stoppen, wenn oder einen Menschen hinzuziehen beispielsweise. Das sind halt alles Möglichkeiten, die man einbauen kann und die man einbauen sollte, weil ohne das funktioniert es nicht.
Alles klar. Bevor ich jetzt nochmal dann auf die Guardrails zu sprechen komme, nochmal eine Frage. Du hast gerade auch Legacy-Systeme erwähnt. Da stellt sich natürlich auch immer die Frage, warum sollte ich als Unternehmen denn überhaupt wechseln, anstatt weiter meine bestehenden Tools, die funktionieren, mit denen meine Mitarbeitenden eingespielt sind, einfach die weiter zu verwenden?
Also es ist natürlich so, dass Legacy-Systeme letztlich beispielsweise die Funktionalitäten nicht mitbringen oder aber vielleicht die Funktionalitäten nicht so mitbringen, wie man sich das Ganze wünscht. Man hört natürlich sicherlich, wenn man sich im Markt ein bisschen umschaut, über verschiedenste Anbieter. Ich setze beispielsweise Camunda ein und Camunda hat eine für mich sehr charmante Lösung, das Ganze zu modellieren, das heißt über die BPMN-Notation das Ganze abzubilden und transparent zu zeigen, welche Tools in diesem AI-Agent verfügbar sind. Und ich kann den Kontext direkt mitgeben, das heißt Guardrails auch darüber definieren und habe so eine gewisse Nachvollziehbarkeit. Das System protokolliert Entscheidungen mit, die ich nachher anzeigen lassen kann. Also das sind halt alles Dinge, die mir mitgeliefert werden, wo ich halt sage, da kann dann eine Legacy-Prozess-Orchestrierung halt nicht mithalten. Und da muss man dann sich überlegen, ob man den Schritt geht oder ob man auf seinem Altsystem bleibt und dann die Optimierungen, die an der Stelle möglich sind, zu nutzen.
Da nochmal ein bisschen tiefer in das Thema Transparenz. Du hast gerade schon gesagt, du kannst da verschiedene Sachen dokumentieren. Aber wie lässt sich denn genau dokumentieren, welche, weiß ich nicht, Daten oder Regeln oder welche Empfehlungen in irgendwelche Entscheidungen eingeflossen sind, wenn da so viele verschiedene Agenten beteiligt sind an den Prozessen am Ende?
Also letztlich ist es so, dass man pro Agent natürlich definieren kann, dass entsprechende Ergebnisse protokolliert werden, dass das explizit ausprotokolliert wird. Man kann natürlich jetzt nicht jeden Gedanken, also man könnte jeden Gedankenbank aufführen, also es lässt sich dieser gesamte Kontext, also was dieser Agent denkt, als Textform beispielsweise in der Camunda-Plattform auslesen. Das heißt, man hat wirklich dann den kompletten Kontext, der kann natürlich riesig sein. Ne? Je nachdem ist es natürlich dann wieder eine Herausforderung zu schauen, okay, was ist jetzt hier alles passiert. Man kann natürlich aber auch mitgeben und sagen, okay, man möchte bestimmte Handlungen, die einfließen für den Endoutput, möchte man protokolliert haben. Und eine Lösung ist beispielsweise, dass man halt diesen gesamten Kontext, der da unterwegs war in diesem AI-Agent, dass man den halt beispielsweise nachher mit archiviert zum Beispiel. Also bei Banken ist es oft so, dass man bestimmte Entscheidungen oder bestimmte Abläufe und Outputs, dass man die nachher dann revisionssicher archiviert. Und genauso könnte man es da auch machen, dass man eine lange Version hat, eine kürzere Version. Und wenn es nachher dann zu dem Fall kommt, dass gewisse Dinge nachvollzogen werden müssen oder eine Prüfung unterzogen wird, dann kann man auf diese Dinge zurückgreifen und hat transparent dann nachher die Entscheidung und kann natürlich aber auch nachher Fehler beispielsweise finden anhand dieser Protokolle.
Alles klar, dann nochmal zum Thema Guardrails und Entscheidungen und einfach, wer ist alles involviert in dem Aufsetzen dieser Prozesse oder dieser Systeme. Du hast vorhin schon natürlich die Fachbereiche genannt, aber wenn es da eben auch darum geht, um Guardrails zu etablieren, dann könnte ich mir auch denken, dass da auch das Management eine große Rolle mit einnimmt. Also ja, wen würdest du denn sagen, wer muss da alles an einem Tisch sitzen, um so einen Prozess oder so ein System klar zu definieren und aufzusetzen?
Also letztlich ist es natürlich, finde ich, eine Managemententscheidung, erstmal zu sagen, dass man den Weg gehen möchte, dass man sagt, okay, wir enablen jetzt, dass wir die Möglichkeit schaffen, dass es so Projekte gibt. Und ich finde es auch wichtig, weil es ist nicht nur eine Technologieentscheidung, sondern es ist natürlich auch ein Wandel, der da stattfindet, weil man muss die Prozesse neu denken, Man braucht die, ich sag mal, Business Champions, werden sie manchmal genannt, die quasi sich darum kümmern, dass auch einfach das Vertrauen da ist zwischen Business und IT und auch hingehen und versuchen, das Thema wirklich an die Mitarbeiter zu bringen. Also wirklich zu sagen, das bringt einen Mehrwert, Leute, helft uns, wir brauchen viel Input. Und ich finde, das ist nachher ein sehr, sehr entscheidender Faktor, weil uns hilft es nicht, dass ein Produkt da entsteht und nachher wird es nicht genutzt, weil die Leute nicht verstehen, was für einen Mehrwert das bietet oder nachher vielleicht sogar Angst haben und sagen, ja, die KI, die nimmt uns den Arbeitsplatz weg, mit sowas möchte ich nichts zu tun haben. Das heißt, man sollte sehr transparent, finde ich, kommunizieren, man sollte die Leute abholen, man sollte sie schulen, man sollte ihnen den Mehrwert zeigen, also was bringt das Ganze wirklich. Aber letztlich ist es natürlich in der Hinsicht ein Management-Thema, dass es natürlich ein Change schon bedeutet, auch in der Unternehmenskultur.
Du hast da jetzt schon mehrere Themen angesprochen. Einmal natürlich die Management-Ebene und dann aber auch gleich natürlich die Ängste von den Mitarbeitenden. Ich würde mal das jetzt nochmal Schritt für Schritt ein bisschen durchgehen und erstmal nochmal mit der Management-Ebene anfangen, weil es ist ja auch so, das ist ja doch ein relativ komplexes und auch sich schnell weiterentwickelndes Thema. Und bei KI generell haben ja viele Unternehmen auch das Problem, dass sie keine klare Struktur oder keine klare Governance haben. Also ich habe letztens den Satz gehört in dem Vortrag von wegen, bei uns im Unternehmen gibt es mittlerweile mehr Piloten als bei der Lufthansa. Wenn ich da jetzt noch ein neues System einführen will, wie kann ich denn das dann wieder sinnvoll einführen, ohne dass es wieder nur in irgendwelchen undefinierten oder unstrukturierten Piloten endet?
Ja, es ist, glaube ich, eine ziemlich gute Frage, die sich wahrscheinlich nicht innerhalb von ein paar Sätzen beantworten lässt. Es ist natürlich, wie ich schon sagte, ich glaube, es ist eine Kultursache oder auch eine Change-Sache. Wenn ich natürlich jetzt an vielen verschiedenen Stellen viele verschiedene Pilotprojekte habe, dann ist vielleicht in der Vergangenheit meiner Meinung nach schon was schiefgelaufen. Es ist natürlich so, dass der Wandel sehr schnell ist. Das heißt, ist vielleicht so, dass vor einem Jahr gesagt wurde, wir beschäftigen uns mit dem Thema. Es wurden verschiedene Ideen angegangen und umgesetzt und dann auf einmal kommen Tools wie AI Agent oder jetzt Process Orchestration, die dann stattfindet. Also es ist nachher so schnell der Wandel, dass ich glaube, es ist natürlich schwierig ist, das Ganze zu orchestrieren letztlich. Also auch da muss man schauen, dass man die verschiedenen Projekte oder Tools halt nachher dann auch wieder aufeinander bringt. Und es ist eine strategische Entscheidung, nachher auch hinzugehen, dass man vielleicht eine Plattform schafft, über die diese Themen angegangen werden, um wirklich das auch zentral zu steuern, sodass man halt nachher auf diese Plattform verschiedene Subprojekte heben kann, nach und nach, die dann vielleicht auch parallel zueinander entwickelt werden können, aber wo man es schafft, dass man eine einheitliche, ja auch da Guardrails definiert und sagt, okay, wenn wir so Projekte angehen wollen, dann gehen wir über diese Plattform, wir nutzen diese Tools. Wir haben die und die Vorerfahrung und haben nicht so Silo-Projekte, die überall verteilt stehen und wo wahrscheinlich sehr viel Wissen rumliegt, was halt irgendwie nicht gebündelt stattfindet. Ja, schwieriges Thema, aber letztlich hätte ich gesagt, dass so eine Plattform, beispielsweise wie sie Camunda halt anbietet, halt einfach eine gute Basis liefert, um halt KI-Agenten zu orchestrieren.
Ja, und auf jeden Fall, wie du sagst, auch schon die Struktur vorher schaffen und dann anfangen und nicht andersrum.
Genau, und
ja, eine Frage, die sich mir auch noch stellt, ist, du hast ja vorhin selbst gesagt, bei Mitarbeitenden kann dadurch auch die Sorge entstehen, ersetzt zu werden. Dass diese Sorge eigentlich nicht gerechtfertigt ist, das hat mir Dr. Katharina Greenberger vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung in diesem Podcast bereits in der Folge KI auf dem Arbeitsmarkt, Berufsbilder im Wandel erklärt. Die Folge findest du natürlich überall da, wo es Podcasts gibt und ich verlinke auch nochmal in den Shownotes darauf. Aber auch wenn diese Sorge nicht berechtigt ist oder eigentlich nicht gerechtfertigt ist, ist sie ja trotzdem da, die Angst. Und bei Agentic Orchestration könnte ich mir auch vorstellen, dass sogar die Sorge entsteht, dass ganze Teams ersetzt werden. Also was würdest du den Unternehmen empfehlen, wie sie mit diesen Gefühlen der Mitarbeitenden umgehen können?
Ja, also wie vorab schon mal erwähnt, finde ich, was halt immer wichtig ist, ist transparente Kommunikation. Also man sollte wirklich von Tag 1 an die Mitarbeiter abholen. Es ist immer so, dass Leute sich wehren gegen die Einführung neuer Produkte. Das ist in der Vergangenheit auch schon so gewesen bei Software-Updates oder wenn man neue Tools eingeführt hat, weil man hört so oft dann den Satz, früher war alles besser. Aber man muss es halt schaffen, dass man die Leute dazu bringt, dass sie mitmachen, dass sie mitkommen, mitmachen. Und ja, ich finde, das ist das Beste, ist transparente Kommunikation, was man vorhat, Schulungen, Einführungen, dass man die Mitarbeiter einbindet, dass man ihnen das halt nicht das Gefühl gibt, dass sie jetzt ersetzt werden, sondern dass sie eher Teil des Ganzen sind und daran mitwirken, dass Dinge besser laufen, schneller laufen, wie auch immer. Nachher ist es dann halt immer die Frage, was für ein Ziel man dahinter hat. Und natürlich ist es so, dass in der Zukunft vielleicht an der einen oder anderen Stelle weniger Personal benötigt wird. Das ist definitiv so, das sieht man da jetzt auch schon an einigen Stellen. Aber dass ganze Teams wegrationalisiert werden, sehe ich aktuell nicht. Was die Zukunft bringt, kann ich natürlich nicht sagen. Schnell wachsendes Thema.
Ja klar, aber es ist ja dann auch eben so, dass manche Rollen sich dann einfach ändern und neue Zuständigkeiten gefunden werden. Also dass es einfach die Arbeitsweise der eigenen Arbeit sich ändert und man einfach neue Aufgaben findet.
Ja, vollkommen.
Aber wenn ich mir jetzt so ein System anschaue, das eben dann teilweise selber plant oder entscheidet oder die nächsten Schritte auslöst, wie lässt sich dann auch das Vertrauen meiner Mitarbeitenden in dieses System aufbauen?
Also letztlich ist für mich immer das Stichwort Transparenz, auch Transparenz in den Entscheidungen, die die KI trifft. Und vielleicht ist es halt einfach sinnvoll, am Anfang hinzugehen und halt viel auch dem Mitarbeiter zu spiegeln und nicht nur die Entscheidung zu archivieren, sondern gegebenenfalls im Kommunal-Kontext nutzen wir immer sehr gerne User-Task. Also der Mitarbeiter kriegt dann nach einer Entscheidung beispielsweise eine Übersicht, wieso wurde welche Entscheidung getroffen. Und ob er damit zufrieden ist. Und wenn nicht, kann er auch angeben, wieso er nicht zufrieden ist oder was für eine Begründung gegebenenfalls fehlt. Und so lässt es sich meiner Meinung nach schon mal ganz gut umsetzen, dass der Mitarbeiter in the loop ist, mit eingebunden wird und versteht, was da passiert und am besten auch transparent sieht, okay, die Entscheidung wurde getroffen, weil, weiß ich, es besteht schon ein Kredit, dieser Kredit kann nicht vergeben werden, weil das Einkommen nicht reicht oder.
Wenn du jetzt an die Umsetzung des Ganzen nochmal denkst, welche Kosten würdest du denn sagen, sollte das Management nicht unterschätzen? Also sind es mehr die Technologiekosten oder ist es die Datenqualität oder dann doch der Betrieb? Wo würdest du sagen, wo unterschätzt das Management häufig die Kosten und sollte das eben nicht machen?
Also ich glaube, die Integration und das Change Management dahinter sind, glaube ich, so die treibenden Kosten. Also wenn man sich überlegt, dass man die Plattform natürlich in seine bestehende Landschaft integriert, du sagtest es ja auch, Banken haben viel Legacy-Systeme, vielleicht noch Host-Rechner und es sprießen an einer anderen Stelle halt unterschiedlichste Softwareprodukte hervor, dann ist es natürlich schwierig, dass man entsprechend dieses Produkt integriert, dass die entsprechenden Freischaltungen da sind, kann man auf die verschiedenen Systeme zugreifen. Gibt es zu den Systemen überhaupt Schnittstellen? Ne? Also es ist ja vielleicht manchmal auch so, es gibt keine Schnittstellen, die müssen dann erst geschaffen werden. Also da, wo vorher keine Schnittstellen waren, weil vielleicht die Subsysteme, was weiß ich, das beispielsweise über manuelle Inputs bekommen haben, weil Teile übertragen wurden, weil da ein Mitarbeiter sitzt und das seit 10 Jahren so macht. Es gibt unterschiedlichste Faktoren, die da reinspielen, wo man sich manchmal wundert, echt, so macht ihr das noch? Es ist halt wirklich Daily Business, dass halt teilweise noch Dinge manuell gemacht werden oder semi-manuell und es halt keine Schnittstellen gibt. Ne? Also ich sag mal, wenn man für alles REST-APIs hat oder mittlerweile sind ja auch sehr schön die MCP-Schnittstellen, die es gibt zu verschiedenen Systemen, dann hat man natürlich schon einiges gewonnen. Aber das gehört alles zur Integration, was man beachten muss und das blockt natürlich. Und wenn man dann eine Vorstellung hat, dass man so eine Software integriert und die aufsetzt und dann mit dem Projekt startet und dann kommt der Rückfall und der Rückfall, weil man einfach merkt, dass die Schnittstellen nicht da sind, dann bremst das Ganze natürlich und Richtung Management ist das natürlich dann manchmal auch nicht ganz so nachvollziehbar, weil man vielleicht vorher gesagt hat, ah ja, bis das Produkt integriert ist und wir den ersten kleinen Agenten laufen haben, da brauchen wir 3 Monate für. Und bis dann die nächste höhere Entwicklung da stattfindet, braucht man dann auf einmal doch wieder ein halbes Jahr, weil 2, 3 Schnittstellen fehlen. Also das sollte man nicht unterschätzen, meiner Meinung nach.
Wenn ich so in Richtung Ende schaue, was würdest du denn sagen, wenn du einem Management eine Entscheidung empfehlen dürftest, bevor es mit Agentic Orchestration startet? Welche eine Entscheidung würdest du empfehlen?
Ich würde versuchen, eine einheitliche Plattform festzulegen, die genutzt wird dafür. Also sei es jetzt zum Beispiel die Camunda-Plattform, die man nutzt. Und ich glaube, dann versuchen, diesen Mehrwert dieser Plattform anhand von einem sehr eng begrenzten Fall mit entsprechenden Guardrails halt absichern zu lassen und dass man halt wirklich anhand des Falls zeigen kann oder sich zeigen lassen kann durch die Implementierer, was für einen Mehrwert das Ganze bietet und danach zu skalieren. Ich denke, das ist ein guter Schritt, damit anzufangen, um halt einfach mal eine Grundlage zu schaffen. Und wichtig ist es halt, nicht jeder Prozess lässt sich gut mit KI ausstatten. Das ist halt einfach so. Man sollte sich wirklich vorab gut Gedanken machen. Und wie gesagt, Workshop sind da eigentlich immer ganz gut mit verschiedenen Leuten aus Technik, fachlichen oder strategischen Positionen, um einfach in Diskussion zu kommen und zu schauen, was eignet sich gut.
Wenn du Interesse daran hast an solchen Workshops und rausfinden möchtest, was sich gut eignet, dann schau in die Shownotes, da verlinken wir dir natürlich gute Angebote. Ich sage an der Stelle erstmal danke dir, Yannick, für die ganzen Fragen und Antworten. Vielen Dank, dass du da warst. Und auch so, wenn du mehr wissen möchtest, dann kannst du dich natürlich an Yannick wenden. Auch die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Danke dir, Yannick.
Vielen Dank, Philipp.
Und natürlich auch ein ganz großes Danke an dich, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, dann sage ich wie immer, dann like und subscribe den Podcast gerne, damit du keine Folge verpasst. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und bis dahin sage ich ciao, wir hören uns.
Das war Digitalwandler. Der CGI-Podcast zur IT-Transformation. Neue Einblicke, frische Perspektiven, immer da, wo Wandel stattfindet. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.